Vielen Dank, guten Morgen. Die Frage ist, wird dieses Pfingsten 2022 mal irgendwann in den Kirchengeschichtsbüchern erscheinen? Wird das ein Datum sein, an dem der Geist Gottes uns alle miteinander neu ergreift, an dem Gott seine Liebe, seine Kraft neu in unsere Herzen ausschüttet? Wir leben ja in einer Zeit, die uns alle miteinander enorm herausfordert. Wo ist Gott in dieser Zeit? Wo und wie kriegen wir bei all den knapp werdenden Energien, bei den Pandemien, bei den Kriegen und den zunehmenden Katastrophen, wie wirkt da Gott? Wo ist Gott bei der zunehmenden Ohnmacht der Mächtigen, bei der Wut und der Depression der Ohnmächtigen? Was bedeutet das, dass der Geist ausgegossen ist auf das Fleisch? Apostelgeschichte 2, Vers 17. Der Geist Gottes ist es ja, der Bewegung und Bewahrung schafft. Der Geist Gottes zieht uns rein, wie Gunther das schon gesagt hat, in das Herz Gottes, in seine Sehnsucht, in seine Liebe, in seine Tränen, in seine Kraft, in seine Autorität. Als Jesus mit seinen Jüngern über das Sterben gesprochen hat und dass er bald zum himmlischen Vater zurückkehren wird, versichert er seinen Nachfolgern, Johannes 16, Vers 7, es ist nützlich für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, so werde ich ihn zu euch senden. Jesus hat sich als Auferstandener ja 40 Tage lang immer wieder mal sehen lassen und über Dinge geredet, die das Reich Gottes betreffen. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Als sie an diesem Tag miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Also Reich Gottes, das ist ja das große Thema im Leben von Jesus. Er hat das immer wieder seinen Jüngern erklärt, dass ein Leben unter dieser Gottesherrschaft hier auf der Erde eine völlig andere Qualität hat, einen völligen Unterschied macht. Und damit sich diese Königsherrschaft Gottes auch weiter unter den zurückgebliebenen Nachfolgern Jesu umsetzt und ausbreitet, war das dringend nötig, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Und so wird uns von diesem Pfingsttag berichtet, eine enorm mächtige und beeindruckende Ausgießung vom Heiligen Geist passiert. Und das, was wir heute Kirche oder Gemeinde Jesu Christi nennen, wird geboren. Und bis heute erfasst und bewegt und erfüllt immer wieder dieser Geist Gottes Menschen. Die Liebe Gottes drängt zu den Menschen hin. Gott will niemanden verlieren. Und er will nicht, dass ein Mensch auch nur im Dunkeln bleibt. Der Geist Gottes wirkt Erweckung. Also Erweckung ist ja, wenn viele Menschen zum Glauben kommen, das ist ja wie Zeitraffer. Im 19. Jahrhundert, sogar in fast ganz Amerika, innerhalb von 75 Jahren, durch die methodistische Bewegung von John Wesley, ist fast ganz Amerika ergriffen worden. Etwa ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung hat ihr Leben dann Jesus anvertraut und auch ihr Leben verändert. Oder ich denke an die Entstehung der Pfingstler, der Pfingstbewegung. Angefangen im frühen 20. Jahrhundert, bis auf 400 Millionen innerhalb eines Jahrhunderts angewachsen. Und wir gehen davon aus, dass in 2050 eine Milliarde Menschen zu dieser stärksten Bewegung gehören. Übrigens stärkste Freikirche der Welt. Eine Milliarde Menschen, die stärkste protestantische Kraft weltweit. Aber wir haben auch Erweckung erlebt. Conny und ich waren in Pensacola, wo 107.000 Menschen, wo wir da waren, zum Glauben gekommen waren. Weil eine Bußbewegung durch diese Stadt durchgegangen ist. Der Geist Gottes bewegt und tut es menschlich nicht erklärbar, auch in China. Hier ist ein Bild von China. Das ist Ada Liu auf der rechten Seite. Die hat mit Glauben nichts zu tun gehabt. Und wir waren mit ihr zusammen unterwegs in Asien und haben fast jeden Tag haben wir uns irgendeinen Vortrag angeguckt auf Englisch, also einen christlichen Vortrag. Und zwei Monate später schreibt sie uns und sagt, hey, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, in China. Mao wollte das Christentum eigentlich auslöschen. Heute leben knapp 100 Millionen bekennende Christen in diesem Land, die sich oft in Hausgemeinden treffen. Hey, unglaublich. Was bewegt Gott? Was geht Gott in seinem Herzen vor, wenn er diese Welt sieht, wenn er die Menschen sieht? Wenn er unser Land hier in Deutschland sieht? Wenn er unser Dorf, unsere Stadt Gladenbach sieht? Brauchen wir ein neues Pfingsten? Vor knapp 60 Jahren entstand ja in allen größeren christlichen Kirchen die sogenannten charismatischen Aufbrüche. Es kam ja zur Wiederentdeckung der Gaben des Geistes, außergewöhnliche Kraftwirkungen entstanden und viele neue Gemeinden sind entstanden, weil diese Art von Spiritualität in den bestehenden Kirchen, das Bild kann man wegmachen, in den bestehenden Kirchen nur schwer integriert werden konnte. Und diese Bewegung, die charismatische Bewegung, hat ja viel Gutes und Ermutigendes bewirkt, aber, Gott wie schlimm, auch sehr viel menschlich zerstörerischen Hochmut und unerlöste Eitelkeiten gezeigt. Anstatt die Bewegung des Reiches Gottes aufzuspüren, anstatt sich immer wieder von Gottes Geist berühren und belehren und zu bewahren zu lassen, sind einfach neue gemeindliche Institutionen, neue Gemeindegebilde entstanden. Also die charismatische Bewegung ist eingefangen worden in neuen Gemeindemauern, kann man sagen. Leider ist der wirklich geistliche Durchbruch hier bei uns in Deutschland nicht passiert. Viele Menschen haben hier auch sowas wie geistlichen Missbrauch erleben müssen. Ein Thema, was ja immer wieder auch aktuell in der Kirchengeschichte Thema ist. Da gab es Frauen und Männer, die aufgrund ihrer charismatischen Begabung sich selbst auf einmal zu Leitern ernannt haben. Und all die vielen Fehlentwicklungen der alt gewordenen Institutionen Kirche wiederholt haben. Wir machen dann einen auf Kirche. Aber wir sind zu wenig in der Bewegung des Heiligen Geistes. Zu wenig in der großen Leidenschaft, in der großen Mission des lebendigen Gottes. Und in den letzten Jahren erleben wir, wie Gott Menschen aus vielen anderen Ländern ja nach Europa bringt. Und dieser alte, stolze Kontinent verhungert immer mehr in geistlicher Hinsicht. Und daher glaube ich ganz fest, wir brauchen hier in Deutschland einen frischen Wind. Wir brauchen hier auch eine freudige Hingabe, eine Leidenschaft der Christen, die aus den Nationen vielleicht kommen, in denen Christsein mehr ist als der sonntagliche Besuch von einer gottesdienstlichen Veranstaltung. Die geistliche Situation in Europa gleicht diesem dürren Land, was wir eben gesungen haben, von dem der alttestamentliche Prophet Jesaja spricht. Aber auch dieses Land soll neu durch den Geist Gottes bewässert werden. Jesaja 44, Vers 3, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf die Dürre. Ich will meinen Geist und Segen ausgießen auf deine Nachkommen. Ja, wir brauchen ein neues Pfingsten. Ja, wir brauchen eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht nur in unserem persönlichen, oft sehr trockenen geistlichen Land, sondern auch in unseren Gemeinden, hier in unserer Stadt, in unserer Region und in unserem Land. Die Erweckung aus dem Siegerland ist ja damals in Erdhausen stehen geblieben. Lasst uns darum beten, dass Gott die Abmannshausen wieder anstößt. Dass es weitergeht. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Erweckung bedeutet, dass Gefängnisse leer werden, dass soziale Gerechtigkeit gelebt und erfahren wird, dass Menschen und ganze Systeme mit Gottes Kraft verändert werden. Wir haben das damals in Pensacola erlebt, dass diese ganze Werbung an der Straße sich verändert hat. Da stand nicht mehr Coca-Cola oder geh zu McDonald's oder sowas, sondern da stand Power in Prayer, ja? Oder geh zum Gottesdienst oder sowas. Ja? Diese ganze Stadt hat sich verändert. Die Kriminalitätsrate hat sich verändert, von ein paar 20% auf 1%. Ja? Also es hat sich alles verändert in dieser Stadt, weil so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich frage mich manchmal, warum tun wir uns so schwer in Deutschland mit dem Wirken vom Heiligen Geist? Kann das sein, dass wir immer noch der Auffassung sind, dass die Ratio, die menschliche Vernunft, der Maßstab für alle Wirklichkeit bildet? Alles, was nicht in unser Hirn passt, wie Erweckung, wie Heilung, wie Wunder, das gucken wir uns skeptisch an und wir denken, hey, das ist doch auch naiv. Und viele von euch würden mir sicherlich zustimmen, dass der Geist Gottes bei uns auch in der Gemeinde notwendiger ist, denn je, wenn wir einen wirklichen Aufbruch erleben wollen. Ja, auch wir brauchen ein neues geistliches Pfingsten, eine neue Ausgießung vom Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist Gottes, erneuere auch unsere Herzen und unsere Gemeinde. Und lasst uns für unsere Gemeinde beten. Gebet ist ja ein Schlüssel dafür. Und ich bitte einfach mal die Gabi, die Lilly, den Henning, die Rosemarie und den Walter nach vorne und betet doch mal für unsere Gemeinde, dass wir wirklich erleben, wie Erweckung passiert.
Wir erinnern uns heute daran, dass heute Pfingsten ist und wir bitten dich, Gott, dass du deinen Geist uns gibst und uns begleitest und leitest. Und wir wünschen Ich wünsche mir, dass du deinen Geist in mir und auch in jedem von uns hier in diesem Raum einnimmst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen, erfülle uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Und wie du versprochen hast, erfülle uns mit Freiheit. Amen.
Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier stehen dürfen und für unsere Gemeinde beten und dich bitten dürfen, der du der wahre, lebendige Gott bist, der neues Leben geschenkt hat und auch heute noch eh und je dasselbe ist, der den Geist der Wahrheit, den lass uns mehr wirklich innerlich uns ertragen und auch weitergeben. Du weißt auch, wie wir uns da müssen beugen vor dir, dem lebendigen Gott, wo wir in vielerlei Dingen gefehlt haben. Wenn wir zurückschauen auf die Gemeinde, du hast sie durchgetragen bis zu diesem Augenblick. Du hast ihr immer wieder neues Leben geschenkt und du hast gewollt, dass sie lebt und wirkt durch deinen Geist. Und das kannst du schenken, nur allein in Gnaden. Du weißt, wie schwach wir oft sind und das Alter oft uns mitbringt. Du weißt um alles. Du bist der lebendige Gott und du wolltest auch die Brüder segnen, die dein Wort hier im Hause verkündigen, dass sie das klar und deutlich tun. Ich habe so viele kennengelernt. Du wolltest sie segnen, allesamt. Wir loben dich und deinen herrlichen Namen, dass du der heute noch dasselbe bist, wie eh und je, auch zu unserer Jugendzeit, haben wir die Erfahrung gemacht, wie so viele Menschen zum Glauben kamen. Du hast Leben geschenkt. O Herr Jesus, wir durften vieles erleben. Aber du hast uns durchgetragen. Und du wirst die Gemeinde auch durchtragen. Und du hast dir ein Ziel geschenkt, dass sie einmal in deiner Herrlichkeit dieses ernten wird, was du durch deinen Geist gewirkt hast. Amen.
Ja, Vater, danke, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, damit wir bei dir sein können, dass wir enger bei dir sein können. Lenke und leite du unsere Gemeinde durch den Heiligen Geist, damit dein Name verherrlicht wird. Lass uns durch dich einen neuen Aufbruch beginnen, damit wir dort, wo wir sind, von dir erzählen und deiner Liebe erzählen können. Gebrauche du uns durch den Heiligen Geist im Alltag, an unserer Arbeit, in der Freizeit, im Freundeskreis, wo wir auch immer sind, dass wir von dir weitererzählen dürfen. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist und mit uns gehst und uns bei allem zur Seite stehst, Herr. Amen.
Lieber Vater, wir danken dir, dass es hier diese Gemeinde gibt. Du willst sie leiten mit deinem Heiligen Geist. Schenke es, dass wir es zulassen, dass dein Geist auch Veränderung und Aufbruch bringt. Dass wir zulassen, dass sich eingefahrene Dinge ändern, weil du es willst, weil es nicht mehr nur nach unseren Gedanken, Ideen und Vorstellungen geht, sondern wie du dir das vorstellst, wie Gemeinde läuft. Wir danken dir, dass du uns damit in die Freiheit führen willst, dass du segnen willst, wenn wir dir gehorchen, deinem guten Heiligen Geist. Wir brauchen ihn so sehr. Jeder Einzelne braucht ihn für sich persönlich, damit sein Leben gelingt. Und erst recht braucht ihn die Gemeinde, wo so viele verschiedene Menschen zusammen sind. Leite uns durch deinen guten Heiligen Geist und schenke, dass wir es zulassen. Amen.
Himmlischer Vater, ich will dir von Herzen danken, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen, um dich zu loben, zu preisen und dir Danke zu sagen. Danke für diese Gemeinde, die uns geistliche Heimat sein darf, die schon so lange hier vor Ort ist. Vater im Himmel, danke, dass du in deinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt gekommen bist, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und als der Sohn zu dir heimgekehrt ist, hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt, der uns erkennen lässt, was gut und böse ist, der uns Frieden schenkt mitten im Krieg, der den Schwachen Kraft gibt. Herr, hab Dank, dass du in deinem Geist bei uns sein willst, alle Tage, bis an der Weltende. Amen.
Vielen Dank euch fünf. Bleibt im Gebet. Es ist ja beim Willi übrigens so, bei unserem Bruder, immer wenn er bei WhatsApp schreibt, okay, Jesus segne euch, Willi, ja? Schreibt er ja immer unten drunter. Der hat mir zugesagt, wo ich in den WhatsApp reingenommen habe, jedes Mal betet er für die Gemeinde. Der sagt, hey, mir ist das so ein Anliegen, alles, was hier in der Gemeinde passiert, zu beten. Also jedes Mal, wenn ihr das seht, freut euch, weil der Willi betet in dem Moment. Ja, schau mal. Genau, also betet für die Gemeindeleitung, betet um die richtigen Schwerpunkte, betet, dass unser Heiliger Geist wirklich leitet, auch hier in der Gemeinde. Und die Frage ist natürlich, wie finden wir neu in so einen pfingstlichen Lebensrhythmus rein? Wie kann auch kirchliche Betriebsamkeit auch neu durchflutet werden von so einem geistlichen Aufatmen? Wie kann unser Beitrag dazu aussehen, dass der Geist Gottes unser Leben neu berührt? Wollen wir eigentlich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Und das sind wesentliche Fragen, die mich an diesem Pfingstsonntag bewegen. Wir lassen uns leiten von dem Bibelwort aus Epheser 5. Da steht, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Epheser 5, Vers 18. Bevor ich aber jetzt weiter predige, will ich dich ganz persönlich fragen, willst du wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Weil das bedeutet ja, dass dein Leben manchmal so, wie du es geplant hast, über den Haufen geworfen wird. Dass Gott dich ganz anders leitet, wie du es vielleicht gedacht hast. Und das ist nicht nur eine fiktive Frage, sondern die wird über vieles entscheiden, was wir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Jahren hier auch erleben werden. Ob wir offen sind dafür, dass wir geführt werden von Gott. Weil der Geist Gottes überfällt uns ja nicht einfach, das denken manche, sondern es geht um eine gesuchte, um eine gewollte Offenheit von dir für den Heiligen Geist. Unsere Biografie, merke ich, unsere Erfahrung, unsere Theologie auch, die prägen uns bei der Fragestellung manchmal mehr, als uns lieb ist. Und die Frage ist, wie ist das Wesen denn vom Heiligen Geist? Das Wesen vom Vater, vom Sohn Jesus und vom Heiligen Geist sind vollkommen identisch. Trotzdem ist der Geist, wie Gunda das schon gesagt hat, nicht ja auf eine bestimmte Art und Weise festzulegen. Und Jesus vergleicht deshalb die Gemeinde, den Geist Gottes mit Wind. Ein Vergleich, der ja naheliegend ist, weil das hebräische Wort für Geist ist Ruach und das griechische Wort heißt Pneuma. Und die haben beide diese Doppelbedeutung, Wind oder Hauch auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes passt vielfach in unsere saubere Logik, in unser Schema nicht unbedingt rein. Er ist viel umfassender, er überrascht uns auch immer wieder. Und vielleicht kann ich dir das heute Morgen mit ein paar Worten deutlich machen. Das alles ist der Heilige Geist, aber es klingt geradezu wie Gegensätze, die in seinem Wesen zusammenkommen. Der Heilige Geist ist Personalität und Kraft. Der Heilige Geist ist Heiligkeit und Natürlichkeit. Er ist Ruhe und Brausen. Er ist Stabilität und Mobilität. Er ist Flexibilität und Kontinuität. Er ist Operation und Kooperation. Er ist Transzendenz und Immanenz. Er ist Offenbarung und Erinnerung. Der Geist Gottes weht oft aus Richtungen, die wir gar nicht erwarten. Der Geist Gottes weht ja nicht nur in meine Richtung, wo ich gerade unterwegs bin, sondern er kann mir auch als Gegenwind, er kann mir auch als Seitenwind begegnen. Und die Frage ist, wie wirkt der Heilige Geist? Der Geist Gottes wirkt nicht nur an Christen oder nicht nur in Gemeinden. Er ist ja wirksam in der ganzen Welt. Er kann wirksam werden an allem Lebenden. Denk bitte nicht, der Geist Gottes ist nur in der Gemeinde wirksam. Aber der Geist Gottes kann da seine ganze Kraft entfalten, wo er nicht nur an einem Menschen wirkt, sondern in einem Menschen ist. Und die Frage ist, wie kann das passieren? Der evangelistische Dienst vom Heiligen Geist, der Geist Gottes möchte, dass wir, und darum geht es ja letztendlich, auch hier in der Gemeinde, wir wollen, dass Menschen sich in Jesus verlieben, Jesus kennenlernen, dass sie Vergebung ihrer Schuld erfahren, dass sie Jesus nachfolgen. Der Heilige Geist hilft uns da und zeigt uns, wie egoistisch wir leben. Die Bibel nennt das Sünde. Ja? Sünde ist ja nicht in erster Linie moralisch zu verstehen und zu deuten, sondern die ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ein Mensch sagt, hey Gott, ich will bewusst egoistisch leben, ich will mit dir gar nichts zu tun haben, ich mache mein Ding, ja, und du kannst dein Ding machen. Und so beschreibt Jesus selbst das Wirken vom Heiligen Geist mit den Worten, Johannes 16, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vor Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, vor Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vor Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Geist Gottes überführt nicht nur in Bezug auf Sünde, er führt nicht nur zur Buße, zur Umkehr, sondern auch zu der Bereitschaft, mein ganzes Leben, wie Walter das eben auch gebetet hat, unter die Herrschaft von Gott zu stellen. Und ich habe diese Woche Bischof Dr. Jesu Bandela aus Indien getroffen, der für viele hunderttausend Christen da zuständig ist. Und der sagt, was ich gelernt habe in den letzten Jahrzehnten ist, wir haben zu wenig Nachfolger und wir haben zu viele Fans von Jesus. Dachte ich, ist sehr interessant. Wir haben zu wenig Nachfolger, wir müssen Nachfolge predigen, hat er uns erzählt in Frankfurt. Krass ist, niemand kann Jesus als seinen Herrn bekennen, wenn das dem nicht klar geworden ist durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist wirkt ja als allererstes schon mal bei uns, um uns das deutlich zu machen, 1. Korinther 12. Aber das evangelistische Wirken ist ja nicht dann beendet. Da hat der Bischof Conny und mir auch erklärt, wenn ein Mensch zur Buße, zum Glauben, zur Taufe gekommen ist, sondern natürlich gehört dann auch das Empfangen des Heiligen Geistes dazu, aber dann fängt das Leben mit Jesus ja erst an. Dann wirst du ja Nachfolger. Und so unterweist der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Wie der Heilige Geist empfangen wird, darüber lesen wir in der Apostelgeschichte ganz unterschiedliche Berichte. Mal fällt der Heilige Geist auf eine Versammlung und alle werden erfüllt, Apostelgeschichte 10. In Antes mal beten die Apostel mit Handauflegung für Menschen, damit sie die Gabe des Geistes empfangen, Apostelgeschichte 8. Also hier gibt es kein bestimmtes Schemata. Aber woran erkenne ich, ob jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ob der den bekommen hat? Ja, wird er nachher mehr strahlen oder wird er freundlicher sein oder wird er eine jesusmäßigere Ausstrahlung haben? Müssen da bestimmte Gaben des Heiligen Geistes freigesetzt werden, sagen ja manchmal die charismatischen Bewegungen, zum Beispiel die Fähigkeit, einer nicht erlernten Sprache zu sprechen. Die häufige Erwähnung in der Apostelgeschichte könnte ja so eine Vermutung zulassen. Aber nochmal, um das klarzumachen, ich bin davon überzeugt, dass weder die Ausstrahlung noch die Ethik, also sprich die Reifung von der geistlichen Persönlichkeit im Sinne von den Früchten vom Heiligen Geist, noch das Auftreten einer bestimmten Geistesgabe beim Heiligen Geist ausschlaggebend ist, sondern allein die Tatsache, dass der, Römer 8, Geist Gottes gemeinsam mit unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du heute hier bist und wenn du merkst, hey, ich bin mir da nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich gleich sterbe. Bin ich dann bei Gott? Bin ich ein Kind Gottes? Ich weiß es nicht. Ja? Dann wollen wir für dich beten, dass Gott dir diese Gewissheit schenkt, dass Gott dir diesen Geist und diese Klarheit schenkt. Und wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, dann sind die Wesenszüge von Jesus, die Wesenszüge von Gott, das Wesen des Himmels auf einmal in dir angelegt. Und sie sollen wie so eine Frucht in unserem Leben ranwachsen. Und dann steht in Galater 5, Vers 22, Ihr erinnert euch, dass dieser Vers, den ich mal leben wollte, ich wollte jede Woche eins von den Dingern machen, ist kläglich gescheitert, lief gar nicht. Ja. Insofern habe ich dann verstanden, nee, der Heilige Geist muss das in mir tun. Ich kann das gar nicht alleine schaffen. Die Früchte des Geistes sind Liebe. Sei mal eine Woche lang liebevoll. Also ganz schwierig. Also das ging noch, aber Freude, ja. Sei mal eine Woche lang fröhlich. Friede. Hab mal wirklich einen inneren Frieden, wo sich so viele nachsehen. Langmut, sei mal langmütig, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist ein lebenslanger Prozess. Wir sagen dazu auch Heiligung. Und es werden in uns Fähigkeiten freigesetzt, Begabungen, die wir nicht seit unserer Geburt schon in uns tragen, sondern die uns gegeben werden, weil Jesus auf einmal in uns ist. Also die kommen praktisch aus dieser DNA des Himmels, aus der Ewigkeit. Die Bibel sagt dazu Gnadengeschenke oder Charismen. Ein Charisma ist eine unverdiente Befähigung von einem Menschen, also die er nicht verdient hat durch den Geist Gottes. Also in ihm werden Gaben und Fähigkeiten freigesetzt, die er nicht erlernt hat, die er nicht einüben kann. Und solche Gaben werden uns im Neuen Testament vorgestellt, im Römerbrief oder auch im ersten Brief an die Korinther. Da wird von Prophetie geredet, also dass du Dinge weißt, die passieren werden. Von Leitungsgaben, von den Gaben der Lehre, von Worten der Weisheit, der Erkenntnis, von der Gabe des Glaubens, der Diakonie, von Barmherzigkeit, von Seelsorge, von Mitteilung, von Heilung, von Kraftwirkung, von der Fähigkeit, Geister zu unterscheiden. Oder in einer Sprache zu reden und zu beten, die wir nie erlernt haben. Oder auch so eine Sprache zu deuten und auszulegen. All diese Gaben sind in der gesamten Kirchengeschichte bezeugt. Und sie sind auch heute in uns Christen angelegt. Und da, wo ich studiert habe, bei den freien evangelischen Gemeinden, hat mein neutestamentlicher Professor immer gelehrt, dass das heute nicht mehr aktuell ist. Dass das nur im Alten Testament war und maximal noch im Neuen Testament. Aber dass wir diese übersinnlichen Gaben und die ganzen geistlichen Gaben nicht mehr erleben heute. Und ich fand es ganz witzig, weil während meiner Studienzeit, er ist in den Hauskreis in die FEG nach Ebersbach gegangen und da war ein ganz alter Bauer, der hat mit ihm im Hauskreis gesessen und die kannten sich schon jahrzehntelang. Und auf einmal betet dieser Bauer und er betet auf einmal in einer fremden Sprache. Und mein Professor aus dem Neuen Testament, der sagt, hä? Der betet gerade in Hebräisch den Psalm 1. Das kann doch nicht sein, ja? Also er kennt den Bauer und er wusste, er kann kein Hebräisch, ja? Und er hat in Hebräisch dann Psalm 1 gebetet. Er hat das zu Hause nochmal nachgeschlagen und hat ab dem Tag verstanden, Gott hat ja mit so einem Augenzwinkern ihm deutlich gemacht, hey, natürlich gibt es die Gaben noch heute. Natürlich passiert das noch. Oder ich habe das in meiner Heimatgemeinde, FEG Hartenrod, habe ich das erlebt. Wir haben einen Gast da gehabt, der in die Gemeinde gekommen ist. Keiner wusste das. Und das war ein Ehepaar aus Norwegen. Und die haben hinten gesessen und haben jetzt einen Gottesdienst erlebt und haben nichts verstanden, ja, natürlich, ja, war ja alles auf Deutsch. Dann auf einmal betet tatsächlich einer, den ich auch kannte, in Norwegisch im Gebet und er wusste überhaupt nicht, ja, und die hinten springen auf und sagen, ja, praise the Lord, so, weißt du. Also, was Gott da auch tun kann, auch mit solchen Sprachengeschichten oder sowas, das ist echt richtig cool. Und insofern wünsche ich das natürlich auch für die Ukraine, dass Gott da Herzen berührt und jedem Gast, der hier ist, auch wirklich alles übersetzt, was hier passiert. Also diese Gaben sollen zum Einsatz kommen, wenn wir Jesus in dieser Welt bezeugen. Sie sollen also die Dimension des angebrochenen Reiches Gottes auf die Gottesherrschaft hindeuten. Wir sollen auch einander mit der Gnadengabe dienen. 1. Petrus 4, wie jeder ein Charisma empfangen hat, so dient einander damit. Was deine geistlichen Gaben sind, das kannst du im Herbst rausfinden. Da reden wir über Neigung, Gaben, Persönlichkeitsstil. Birgit gibt uns da noch ganz genaue Termine, weil wir als Gemeinde auch auf der Suche sein werden. Hey, was ist in uns angelegt? Was ist auch der Schwerpunkt unserer Arbeit? Das wird im Herbst passieren. Also, nochmal ganz wichtig, weil ja viele das auch sagen, oh, der Stefan Bieber, das ist ja der Charismatiker. Charismatisch bedeutet nicht etwa eine Form, neue Lieder zu singen oder die Hände zu heben. Sondern charismatisch bedeutet, dass wir die von Gottes Geist gegebenen Gaben, dass wir daran glauben, dass sie heute noch existieren, dass die eingesetzt werden, und zwar alle Gaben, auch diejenigen, die uns nicht so vertraut sind. Das bedeutet das. Und in dem Sinne, ja, bin ich Charismatiker, genau. Und deshalb dürfen wir heute um die Freisetzung von diesen Gaben auch beten. Jeden Tag dürfen wir darum beten, damit unsere Mission gestärkt wird. Und Gunther konnte das ja auswendig, ne? Was ich aber letzte Woche gehört habe, ist, was ist denn eigentlich unsere Gemeindemission? Missionsbefehl habe ich gehört, letzte Woche konnte keiner aufsagen. Deshalb habe ich ihn einfach nochmal eingeblendet. Das ist der Missionsbefehl, darum geht's, Matthäus 28. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das ist der Missionsbefehl. Ja? Darum geht's. Das ist unsere Mission. Deshalb sind wir hier. Und deshalb lasst uns innerlich offen sein für den Heiligen Geist, der uns genau bei dieser Mission hilft. Lehrpredigt heute. Ich weiß, es ist schwer. Aber wie kann eine neue Erfüllung vom Heiligen Geist passieren? Ich glaube, durch Hingabe kann das passieren, indem du sagst, Herr, mein Leben gehört dir. Ich lade dich ein, alle Bereiche in meinem Leben zu durchfluten. Bestimme du die Bereiche in meinem Leben. Und wir lesen in unserem Predigtext aus Epheser, Hier noch einen wichtigen Hinweis, Epheser 5, 18 und 19. Da steht, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, indem ihr zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und vielleicht ist dir dieses Spielen im Herzen noch so ein bisschen fremd. Also es geht darum, dass du aufatmen darfst. Dass du nicht erst alles verstehen musst im Kopf. Dass du nicht erst mal alles richtig machen musst in deinem Leben. Du darfst wie ein kleines Kind zu diesem Gott kommen, auf seinen Schoß klettern und so sein, wie du bist. Du musst keine großen Worte machen, es müssen auch nicht die richtigen Worte sein. Du musst keine bestimmten Formen oder Handlungen einhalten. Du darfst singen mit Liedern unterschiedlichster Art, aber vor allen Dingen darfst du singen in deinem Herzen. Und ich glaube, da, wo wir erfüllt werden mit diesem Geist Gottes, da strömt in uns so eine brennende Energie, eine Dynamik des Himmels rein in unsere Herzen. Und ich glaube, dieses Brennen des Geistes kann uns davor bewahren, halt nicht auszubrennen, weil wir halt nicht immer alles aus eigener Kraft tun wollen. Und deshalb steht in Römer 12, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und dann, wie gesagt, brennst du nicht aus, sondern wirst vielmehr angezündet mit einem neuen Lebenswillen und einer neuen Lebenskraft. Ich bete noch mit uns am Schluss. Komm, Heiliger Geist, erfüll uns neu. Erfüll alle Lebensbereiche von uns, die wir dir noch nicht übergeben haben. Und Herr, veränder du uns so, dass wir ja dir wirklich Freude machen. Schenk uns ein neues Pfingsten in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde und in unserer Gegend hier. Herr, gieße du neue Ströme des lebendigen Wassers aus über unsere Dürre und unseren Durst nach dir. Amen.